Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm Generation Z. Das sind die Menschen, die zwischen 1997 und 2012 zur Welt gekommen, also 27 Jahre alt und jünger sind. Diese Generation Z steht hierzulande ja im Ruf, etwas schneeflockig zu sein, also nicht sehr belastbar. Anders könnte man sagen, die wissen eben besser zu leben als die Boomer-Generation. In China aber trägt diese Generation Z schwer an den Problemen der chinesischen Wirtschaft. Dazu gleich mehr. Zum Start auch Wirtschaft und Wachstumsaussichten. Dreimal in Folge hat sich der IFO-Geschäftsklimaindex verbessert. Jetzt, im Mai, gilt das nur eingeschränkt. Ralf Schmidberger dazu.
Insgesamt gesehen hat sich der IFO-Geschäftsklimaindex nicht verändert, doch in den einzelnen Wirtschaftsbereichen hat sich die Stimmung zuletzt doch unterschiedlich entwickelt. Die Industrie zeigt sich mittlerweile nicht mehr so pessimistisch. Insbesondere in den Chemieunternehmen geht es aufwärts. Das sei auf die niedrigeren Energiepreise zurückzuführen, sagt IFO-Präsident Clemens Fuest. Unterm Strich verzeichnet die Industrie aber erneut weniger neue Aufträge. Im Handel ist es vor allem der Großhandel, der eben auch Industriefirmen als Kunden hat, der von besseren Geschäften berichtet. Der Einzelhandel ist weiterhin wenig zufrieden mit der Einkaufsfreude der Verbraucher. Im Bau hält es sich die Stimmung trotz anhaltendem Auftragsmangel weiter auf. Einen Rückschlag gab es dagegen bei den Dienstleistern und hier besonders im Gastgewerbe. Trotz der anstehenden Fußball-EM erwarten sich Restaurant-, Kneipen- und Hotelbesitzer kaum mehr Besucher, sagt Fuest. Insgesamt betrachtet wertet der IFO-Präsident das unveränderte Geschäftsklima nach drei Anstiegen zuvor als Zeichen, dass sich die deutsche Wirtschaft schrittweise aus der Krise herausarbeitet.
Ralf Schmidberger zum IFO-Geschäftsklimaindex aus der Krise herausarbeiten. Damit geht es zum Börsenberichterstatter, zu Stefan Wolf. Herausarbeiten, Stefan, klingt eher mühsam. War die Börse enttäuscht?
Es war schon eine gewisse Enttäuschung da, denn nicht wenige Beobachterinnen und Beobachter haben mit einer deutlicheren Frühjahrsbelebung gerechnet. Nun also aufgehellte Aussichten, aber die aktuelle Situation, die wird eben noch relativ düster gemalt. Das hat auch einen kleinen Dämpfer am Aktienmarkt ausgelöst, aber dann hieß es schnell wieder zurück zum Tagesgeschäft. Der DAX derzeit mit 23 Pluspunkten bei 18.717 Punkten, das mit sehr gebremstem Schaum. Denn es fehlen sehr viele Einflüsse aus anderen Börsenländern, wie zum Beispiel aus Großbritannien. Dort ist heute Spring Bank Holiday. Und in den USA wird der Memorial Day begangen, die Märkte also auch hier geschlossen. Es wird am Nachmittag keine Impulse aus den USA geben.
Und wie immer nähren solche Überlegungen ja auch Zinsspekulationen. Wie läuft der jüngste Spekulationsdreh?
Ja, die Zinssenkung für den Euroraum im Juni gilt quasi als abgemacht. Hier auf dem Frankfurter Börsenparkett hört man, aus der Nummer kommt die EZB derzeit nicht mehr raus. In den USA sieht es anders aus. Hier könnte die anhaltend hartnäckige Inflation dafür sorgen, dass die Zinsen vielleicht gar nicht gesenkt werden in diesem Jahr. Zumindest aber nicht vor den Präsidentschaftswahlen. Und das mahnt eben auch zur Zurückhaltung. Deshalb wartet man ab, bis neue Preisdaten kommen. Am Mittwoch gibt es die aktuelle Inflationsrate für Deutschland, am Freitag dann aus den USA.
Verlassen wir für einen Moment das Börsenparkett und wechseln aufs politische, aufs diplomatische Parkett. Emmanuel Macron ist in Deutschland, erster Staatsbesuch eines französischen Präsidenten seit 24 Jahren. Viele Gunstbezeugungen gab es bereits, viele Würdigungen der deutsch-französischen Freundschaft. Lassen Sie uns jetzt auf das ökonomische Miteinander blicken. Wie tickt der eine, wie der andere Partner, was verbindet, was trennt? Ja, damit machen Sie weiter.
Und weiter mache ich mit Carsten Bjeski, er ist Chefvolkswirt bei der ING. Herr Bjeski, Frankreich ist nach wie vor einer der wichtigsten, mit Abstand wichtigsten Handelspartner Deutschlands. Trotzdem, beide Wirtschaftsräume ticken ja höchst unterschiedlich. Warum ist das so?
Die Franzosen hängen uns so langsam wieder ab. Wir haben in den 2010er Jahren gesehen, dass wir in Deutschland einen starken Industriesektor hatten, viele Exporte hatten und Frankreich hinterherhinkte. Jetzt haben wir gesehen, dass doch mit immer vielen Staatsinvestitionen, auch Konjunkturpaketen, die französische Wirtschaft deutlich stärker wächst als die deutsche.
Denn Frankreich hat ja ein Konjunkturpaket geschnürt. France Relance heißt das, ein 100 Milliarden Euro schweres Paket. Aber Deutschland hat doch den Doppelwumms, oder?
Ja, aber der Unterschied ist, dass Relance angekommen ist und der Doppelwumms irgendwie verpufft ist. Das hat damit zu tun, stimmt auch mit der Staatsform. So ein zentralistisches System funktioniert aktuell besser, wenn ich dann nämlich wirklich in der Lage bin, diese Investitionen, die ich im Elysée entschieden habe, die auch wirklich schnell an die Wirtschaft weiterzugeben. Was auch noch hinzukam, war, dass jetzt während der Energiekrise natürlich Frankreich einen besseren Energiemix hatte und aber auch schneller den Haushalten geholfen hat mit Einkommensunterstützung.
Und das zieht ganz offensichtlich Investitionen an. Jede fünfte Investition in Europa findet in Frankreich statt, mit der Ansiedlung auch von Arbeitsplätzen.
Ja, aber das sind nicht nur die Daten, sondern es ist auch die Politik, die diese Investition anzieht. Dann schauen Sie sich an, was Herr Macron macht. Herr Macron macht immer wieder auch wirklich Roadshows. Er zieht raus, er lädt sich die Unternehmen auch ein und macht wirklich aktiv Werbung für den Standort Frankreich.
Und das hat unmittelbare Folgen auch zum Beispiel für junge aufstrebende Hightech-Unternehmen. Die hören auch hier in Deutschland den Lockruf aus Frankreich und folgen dem gern.
Ja, wir sehen halt einfach wirklich eine viel bessere Startup-Kultur in Frankreich. Wir sehen deutlich mehr Unterstützung von Staatsseite her. Die Schattenseite ist natürlich immer, dass wir auch eine viel höhere Staatsverschuldung in Frankreich haben als in Deutschland. Aber aktuell ist dieser Wirtschaftsstandort Frankreich innovativer, schneller und attraktiver für viele inländische und ausländische Unternehmen.
Das hat jetzt auch deutsche Startup-Unternehmen auf den Plan gerufen, deren Verband fordert, Deutschland muss da jetzt langsam mal was machen, sonst wird der Anschluss verloren.
Ja, definitiv. Ich meine, wir haben früher vielleicht immer ein bisschen auch mit dem Lächeln nach Frankreich geschaut und gesagt, da ist diese ganzen Behörden in Frankreich sind eigentlich verstaubt und altbacken. Mittlerweile lacht Frankreich ein bisschen über uns. Frankreich lacht über uns, wenn wir doch viel zu wenig Digitalisierung haben, viel zu viel Bürokratie haben. Da müssen wir schnell dran etwas verändern. Ansonsten läuft Frankreich uns wirklich den Rang ab.
Die großen Projekte, Leuchtturmprojekte gibt es ja auch, deutsch-französisch, wie zum Beispiel eben Airbus, der Flugzeugbauer, aber auch Stellantis, das französische Autounternehmen, das ja mit Opel quasi ein deutsches Standbein auch hat. Wie sehen Sie da das aktuelle Verhältnis?
Ja, Frankreich hat natürlich eine ähnliche Industriestruktur, wie wir sie auch in Deutschland haben. Und Frankreich hat doch immer wieder versucht, auch zusammenzuarbeiten. Aber ich denke, aktuell, Frankreich vergisst auch das eigene Interesse nicht. Und Frankreich spielt dieses Spiel etwas schlauer aktuell, weil man wirklich halt versucht, europäisch zu kooperieren, aber immer auch mit dem eigenen Interesse dahinter. Und das bekommen wir in Deutschland nicht ganz so hin.
Kaspischewski war das mit Einschätzungen zum deutsch-französischen Verhältnis, vor allen Dingen wirtschaftlich betrachtet. Chef Volkswirt bei der ING. Danke.
Ja, danke auch von dieser Stelle. Und weil es zum Tag passt, kurzer Blick an die Börse in Paris. Was macht der Leitindex dort?
Ja, die Börse in Paris, da geht es ähnlich wie hierzulande. Man schaut auf die Länder, die Feiertage haben und hält entsprechend die Füße still. Der CAC 40, der Leitindex der Pariser Börse, liegt ganz leicht im Plus. Übrigens die stärksten Gewinne verzeichnet hier der Autohersteller Stellantis, der eben Thema war.
Zu den Aktien zu Hause zurück. Ein deutliches Plus gab es für Ceconomy, von der Metro abgespaltenes Mediamarkt und Saturn-Geschäft. Warum?
Das hängt damit zusammen, dass viele, die hier an der Börse arbeiten, so langsam auch die Europameisterschaft ins Blickfeld nehmen. Und da gibt es nun aktuelle Einschätzungen, denen zufolge Ceconomy durchaus ein wenig profitieren könnte. Davon nämlich, dass die Deutschen dazu neigen, sich vor einem großen Sportevent einen neuen Fernseher anzuschaffen. Und diese Einschätzung hebt die Aktien leicht an.
Eine Besonderheit gibt es beim Kurs der Lanxess-Aktie.
Ja, denn die wird Ex-Dividende gehandelt, wie es so schön heißt. Das heißt, es war Hauptversammlung bei Lanxess. Man hat eine Dividende ausgeschüttet, 10 Cent je Aktie. Und die wurde heute vom Kurs abgezogen. Deshalb das augenscheinliche Minus.
Andere Aktien, die heute auffällig waren.
Nun, Siemens Energy setzt seine Erholung fort, hat sich an die Spitze der DAX-Gewinner gesetzt. Die Papiere steigen um 2% an. Das ist ein Lauf für das Unternehmen, seit es bekannt gegeben hat, sich deutlich umstrukturieren zu wollen. Das hat die Börse elektrisiert und die Aktien von einem Jahreshoch auf das nächste gehievt. Unter Druck dagegen die Rückversicherer, Hannover Rück, Münchner Rück. Es gab heute Berichte, denen zufolge Elementarschäden massiv gestiegen sind im vergangenen Jahr. Das kostet die Versicherer natürlich Geld.
Wie sieht's aus beim Euro zum Wochenstart?
Der Euro hat sich um 0,2 Cent verteuert. Er kostet aktuell 1,0861 Dollar. Ruhiger Handel an den Rentenmärkten. Die Umlaufrendite steigt um 2 Basispunkte auf 2,66%. Ruhiger Handel auch beim Goldpreis. Die Feinunze kostet am Montagmittag 2,344,77 Dollar. Das sind knapp 5 Dollar mehr als Freitagmittag.
Stefan Wolf war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Hagelkörner so groß wie Tennisbälle, heruntergerissene Stromleitungen, zerstörte Gebäude. In den USA, im Süden und im mittleren Westen wüteten gestern heftige Tornados, kosteten Menschenleben und richteten immense Schäden an. Extreme Wetterereignisse häufen sich. Auch in Deutschland war das vergangene Jahr unwetterträchtig. Wir haben es eben gehört aus dem Börsenbericht. Die Rückversicherer haben Kursverluste verbucht. Wie hoch die wirtschaftlichen Belastungen der Versicherungsbranche sind, was und wie viel voraussichtlich weitergereicht wird, Gregor Lischka dazu.
Oft beginnt es mit einem Donnerschlag. Dann prasselt der Regen. Wenn man Pech hat, kommt auch noch Hagel dazu. Bei vielen Menschen und Tieren rufen Gewitter bzw. Gewittergeräusche wie diese Angstgefühle hervor. Nicht ganz ohne Grund. Naturereignisse wie Sturm, Hagel und Starkregen richten immer wieder heftige, ganz konkrete Schäden an. Allein die versicherten Schadenssummen beliefen sich im vergangenen Jahr auf 5,7 Milliarden Euro. Das teilte Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer vom Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft, kurz GDV, heute Morgen mit.
Das sind nochmal 1,7 Milliarden Euro mehr als im Jahr 2022.
Und damit ein deutlicher Anstieg von über 40%. Vor allem bei Autos und anderen Kraftfahrzeugen seien die höchsten Schadenssummen entstanden. Reparaturen, etwa nach Hagelschäden, würden durch steigende Werkstatt- und Ersatzteilkosten auch immer teurer werden, warnt der GDV. Dabei hatte die Versicherungsbranche eigentlich bessere Ergebnisse erwartet. Schließlich waren im Herbst und Winter des vergangenen Jahres kaum schwere Stürme aufgetreten. Das Problem? Die Unwetter im Juni und August verursachten bereits erhebliche Schäden, vor allem in Bayern und Hessen.
Die Alpenregion und die hessischen Mittelgebirge Taunus und Odenwald waren besonders häufig vom Hagel betroffen.
So GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Wovon der GDV berichtet, lässt sich auch bei den einzelnen Versicherungsunternehmen beobachten. Schäden durch Naturkatastrophen belasteten zuletzt beispielsweise auch das Ergebnis des Rückversicherers Munich Re. So berichtete Joachim Wenning, Vorstandsvorsitzender der Munich Re, vor wenigen Wochen seinen Aktionären.
Zahlreiche regionale Gewitter, Unwetter, vor allem in Nordamerika, Amerika und Europa sorgten für nie dagewesene Gewitterschäden.
Anschließend setzt der CEO gar zu einem kleinen Exkurs an.
Erlauben Sie mir vielleicht an dieser Stelle einen Mini-Exkurs. Die Sorgen um die Folgen des Klimawandels ist bei den Menschen hoch. Die Bereitschaft hingegen, in Prävention zur Schadenvermeidung zu investieren, deutlich geringer. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sind daher gefordert, Prävention stärker in den Fokus zu rücken.
Auch Jörg Asmussen vom GDV argumentiert ähnlich und appelliert an die Politik.
Oberste Priorität sollte unseres Erachtens klimaangepasstes Planen, Bauen und Sanierung haben. Prävention sollte fester Bestandteil der Landesbauordnung werden.
Heißt beispielsweise, beim Neubau von Gebäuden sollte der Hochwasserschutz stärker in Betracht gezogen werden, sodass exorbitante Schäden überhaupt gar nicht mehr erst entstehen können. Die Versicherungsbranche warnt also. Geräusche wie diese seien nicht nur eine Gefahr für die Sicherheit, sondern auch für den individuellen und gesellschaftlichen Wohlstand. Das Problem: Im Zuge des Klimawandels dürften extreme Wetterereignisse in Zukunft häufiger auftreten.
Gregor Lischka war das. Allmählich wird es einfacher aufzuzählen, wo keine KI, keine künstliche Intelligenz drin steckt, als das Gegenteil, also zu vermelden, wo und wie mit KI gearbeitet wird. Das Design bei BMW entspringt mittlerweile auch nicht mehr allein den Einfällen genialischer Formkünstler. Nein, auch da ist KI am Werk. So geschieht das im BMW Design Studio in Los Angeles, wo ein kleines Team fernab der bayerischen Heimat Autodesigns entwickelt, Autodesigns und mehr. Katharina Wilhelm berichtet.
Eine große loftartige Halle mitten in Santa Monica, an den Schreibtischen viele stylische Leute und mittendrin im Raum ein BMW-Motorrad. Das erinnert daran, dass man nicht in einem hippen Silicon Valley Startup sitzt, sondern bei BMW. Rund 9000 Kilometer trennen Los Angeles und die Heimat des bayerischen Autobauers. Warum ausgerechnet hier ein Designstudio? Weil es unter anderem die ultimative Autostadt ist, meint Autodesign-Chef Hussein Al-Attar.
Das typische Smalltalk-Thema überall auf der Welt ist das Wetter. Hier ist das Wetter relativ langweilig, weil es immer gleich ist. Jeder redet vom Verkehr.
Und natürlich gibt es noch einen anderen wichtigen Grund. In Los Angeles sei man nah an neuester Innovation und Trends. Zum Beispiel Waymo, die mit KI gesteuerten selbstfahrenden Autos von Google. Und natürlich viele KI-Startups, meint Julia De Bono, Leiterin des Studios.
Das Interessante für die AI-Tools ist auch, dass wir ja nicht nur gucken nach Tools, die schon existieren, sondern auch Tools, die noch nicht existieren. Ja, das heißt, wir arbeiten auch viel an Tools, die wir selbst entwickeln, ja, mit Firmen, wo wir kollaborieren, wo wir an neuen Algorithmen arbeiten, ja, die speziell für uns gefertigt werden. Die Entertainment-Industrie ist hier sehr präsent natürlich. Und Teile davon nutzen AI natürlich schon intensiv und haben auch eine gute Expertise da.
KI spielt eine immer wichtigere Rolle, auch beim Designen von Autos und allem, was dazugehört. Die Designer kombinieren zum Beispiel verschiedene KI-Programme, wie das Bilderstellungsprogramm Midjourney oder den Videogenerator Runway. Meistens erstmal, um sich Inspiration zu holen, um sogenannte Moodboards zu erstellen, sagt Al-Attar.
Diese KI-Modelle, die sind auf das trainiert, was halt da draußen ist, ne? Also das ist ja nichts, die kreieren nichts Neues. Das haben wir eigentlich eher als Vorteil gesehen, weil wir müssen uns auf unsere Kreativität dann verlassen.
Auf einem großen Bildschirm sind solche Moodboards zu sehen. Erstmal Landschaften, Blumen und Kakteen. Es fühlt sich nach Kalifornien an. Der Designer fordert die KI dann auf, zu beschreiben, was sie sieht. Das wird dann vereinfacht gesagt, wiederholt und zusammengemixt, bis irgendwann sehr abstrakte Formen herauskommen. Und dann erst werde es für den Designer spannend.
Normalerweise, wenn es ein normales Bild ist, wenn es zum Beispiel eine Person da drin ist, dann versucht die KI das so zu interpretieren, dass die Bewegung zum Beispiel einen Gang zeigt oder einen Tanz. Aber wenn die KI nicht versteht, was in diesem Bild ist, wenn es irgendwas Abstraktes ist, dann fängt sie an zu halluzinieren. Und das ist für uns sehr interessant, weil in dem Sinne entstehen Dinge, die sehr unerwartet sind und total neu.
Die Formen und Farben können Inspiration sein, zum Beispiel für Textilien im Auto, wie Sitzbezüge. Viele Menschen haben mittlerweile die Befürchtung, KI könnte Jobs zunichte machen. Die Designer hier betonen, dass künstliche Intelligenz vor allem ein Werkzeug sei, sagt zum Beispiel Designer Paul Ferraiolo.
It's a collaborative process, but it's a very human process. It's about maximizing.
Es geht darum, entweder die Ausdruckskraft des Designers zu stärken oder eine neue Art zu schaffen, seine Ideen zu erklären.
Was als nächstes kommt? Vielleicht ein Auto, dessen Farbe sich von außen verändert, je nach Stimmung des Fahrers, oder Sitze, die andersrum die Stimmung des Menschen hinter dem Steuer beeinflussen können. Darüber wird hier zumindest nachgedacht und getüftelt.
Katharina Wilhelm war das. Die Generation Z im Westen bricht mit den Traditionen ihrer Boomer-Eltern und legt viel Wert auf ein Leben neben der Arbeit. Jungen Erwachsenen in China wurde hingegen versprochen, wer wie verrückt lernt, führt später ein goldenes Leben. Doch nach Jahrzehnten des Aufschwungs steckt Chinas Wirtschaft in einer anhaltenden Krise. Und die verändert auch das Leben der Generation Z. Marie von Mallingroth berichtet.
An der Uferpromenade erstrahlt abends die Skyline Shanghais in bunten Lichtern. Die Glitzer-City Chinas ist wie eine Verheißung. Noch immer zieht die Stadt viele junge Menschen an. An diesem Selfie-Spot schlechthin macht ein junges Paar Fotos von Touris, um damit Geld zu verdienen. Sie sprechen Deutsch, haben in Europa gelebt.
Ich habe letztes Jahr in England studiert und mein Hauptfach ist Master in Marketing.
Du hast dir ja wahrscheinlich auch gedacht, wenn ich mit meinem Marketingstudium nach China zurückkomme, dann wird es ja wohl Jobs geben, denke ich.
Ja, ich habe gedacht, es wird ganz viele Jobs in China, aber nee, die Situation ist nicht so.
Wie lange sucht ihr jetzt schon nach einem Job?
Halbes Jahr schon.
Ja. Also ich finde fast ein Jahr schon.
So wie diese beiden suchen in China viele junge Menschen nach einem passenden Job. Die Jugendarbeitslosigkeit in China-Städten liegt offiziell bei rund 15%. Vermutlich ist sie aber viel höher. Es gibt heute doppelt so viele Uni-Absolventen wie noch vor 10 Jahren. Dieses Jahr sind es knapp 12 Millionen, Rekordzahlen. Und das bei schwächelnder Wirtschaft. Die Boomzeiten sind vorbei. Eine ganze Generation muss umdenken. In Peking begleiten wir seit einem Jahr Chuan Yi, einen jungen Finanzwissenschaftler, der sich so gut er kann durchschlägt. Er findet keine passende Arbeit. Er hat einen Gelegenheitsjob als Fahrer.
Für persönliche Entwicklung gibt es fast keinen Raum. Zukunftsplanung gibt es für mich gerade nicht. In unserer Generation, mich eingeschlossen, ist der Druck im Leben zu groß, um zu heiraten oder Kinder zu bekommen. Wir haben keine Zeit und kein Geld, um uns Kinder zu leisten. Wir können es einfach nicht stemmen.
Doch das jahrzehntelange Aufstiegsversprechen gilt für die jungen Chinesinnen und Chinesen nicht mehr. Die Antwort der kommunistischen Partei und des Quasi-Alleinherrschers Staats- und Parteichef Xi Jinping: mehr Kontrolle, mehr Unterdrückung und die Parole, da müsst ihr jetzt durch. Der chinesische Sozialanthropologe Xiang Biao forscht zu Chinas Jugend am Max-Planck-Institut in Halle an der Saale. In China ist er so eine Art Popstar. Ein Video aus einer Talkshow mit ihm ist mehr als 30 Millionen Mal geklickt worden. Allzu politisch darf er nicht sein, sonst würde ihm der Zugang zu seinen chinesischen Gesprächspartnern womöglich gesperrt. Er beschreibt eine Umbruchphase voll Unsicherheit für die junge Generation.
Es ist gerade wirtschaftlich hart in China. Und damit erleben die jungen Leute eine heftige mentale Ernüchterung. Und es gibt für sie keine Alternativen. Sie wurden niemals auf einen anderen Lebensstil vorbereitet.
Noch funktionieren die Parolen der Kommunistischen Partei für eine erhebliche Anzahl von jungen Menschen, so Xiang Biao. Aber wenn die wirtschaftliche Lage nicht besser wird, was passiert dann in Zukunft?
Marie von Mallingroth war das. Das Thema vertieft als Film läuft heute Abend um 22.50 Uhr im Ersten und ist auch zu sehen in der Mediathek. Methan ist das zweitwichtigste Treibhausgas, für das es anders als beim CO2 bisher auf EU-Ebene keine Vorgaben gibt. Das soll sich ändern. Die EU hat heute grünes Licht für eine neue Verordnung gegeben, mit der die Öl- und Gasindustrie den Methanausstoß verringern soll. Andreas Meyer-Feist dazu.
Laut internationaler Energieagentur stammen 40% der weltweiten Methanemissionen aus dem Energiesektor. Dagegen soll nun EU-weit etwas getan werden, um das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen und dazu beizutragen, die globale Erwärmung nicht über weitere 1,5 Grad ansteigen zu lassen. Laut EU sei zwar auch die Landwirtschaft für einen beträchtlichen Teil des Methanausstoßes verantwortlich, aber in der Industrie sei das Problem viel besser in den Griff zu bekommen. Ein festes Reduktionsziel gibt es nicht. Die EU will bei den Ursachen ansetzen und in 4 Jahren überprüfen, was das gebracht hat. Unternehmen müssen Pipeline-Lecks schneller flicken, aus denen Methan ausströmt. Sie müssen Bohrlöcher besser überwachen und das verbreitete Abfackeln von Methan auf Notfälle beschränken. Darüber hat der EU-Rat abschließend entschieden, obwohl die Industrie Bedenken gegen die neuen Verpflichtungen geäußert hatte.
Andreas Meyer-Feist war das. Und damit zur letzten Sendestation zur Wirtschaftspresseschau.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kommentiert die Finanzpolitik der Regierungskoalition. Mit der Mindeststeuer ist kein Staat zu machen. Im Gegenteil. Für den Investitionsstandort Deutschland wäre eine Senkung der überdurchschnittlichen Steuerlast geboten. Einen zaghaften Ansatz gab es mit dem Wachstumschancengesetz. Mehr haben die Ampelpartner nicht zugelassen. Doch selbst dieses kleine Wachstumspaket war den Ländern zu groß oder besser gesagt zu teuer. Das zeigt, wie eng der Spielraum für den Finanzminister ist. Lindner kann manchen Unsinn verhindern, aber wenig gestalten. Keine gute Aussicht, nicht für ihn, nicht für das Land. Die Frankfurter Rundschau kritisiert den Vorschlag aus der SPD-Bundestagsfraktion, auch in Deutschland eine Kennzeichnungspflicht für Produkte einzuführen, deren Verpackung verkleinert wurde. Eine Kennzeichnungspflicht von Shrinkflation, wie in Frankreich, schießt über das Ziel hinaus. Erstens besteht die Gefahr, dass sie den Label-Dschungel nur noch weiter verdichtet. Zweitens geht es anders als bei Warnungen auf Zigarettenpackungen nicht um Gesundheitsgefährdung. Drittens sind Verbraucherinnen und Verbraucher keine unmündigen Wesen. Der Staat darf ihnen zutrauen, einen genauen Blick auf die Packung zu werfen. Zu den Hauptversammlungen von Unternehmen, die zunehmend digital veranstaltet werden, vermerkt die Süddeutsche Zeitung: Die Wahl des Hauptversammlungsformats ist auch eine Frage der Haltung, die die Unternehmen gegenüber ihren inländischen Aktionären zum Ausdruck bringen. Wenn deutsche Unternehmen glauben, ihre heimischen Anteilseigner nicht mehr nötig zu haben, ist das eine gefährliche Entwicklung. Für die Unternehmen selbst, denen mit ihren heimischen und in der Regel besonders loyalen Aktionären ein stabilisierender Faktor abhanden kommen könnte, und für die Aktienkultur in Deutschland, die nun mal ein zartes Pflänzchen ist, das gepflegt und nicht mutwillig zertreten werden sollte.
Mit der Presseschau geht Wirtschaft am Mittag zu Ende, gleich nach den Nachrichten. Deutschland heute dann mit Jessica Sturmberg am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag.